Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir wollen dein Wort hören. Du weißt, wie leicht wir müde werden, wie schnell unsere Gedanken abschweifen. Gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir aufmerksam hören, und lass dein Wort bei uns auf fruchtbaren Boden fallen. Amen. Der Text unserer Predigt steht geschrieben im 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. An demselben Tag traten die Sadduzäer zu Jesus, die lehren, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil keine Nachkommen da waren, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen 7? Sie haben sie ja alle zur Frau gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht, 2. Mose 3, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und als das Volk hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen.
Amen. Amen.
In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern, als wir eben diese Frage gehört haben, die Sadduzäer Jesus stellen, da mag mancher gedacht haben, die hatten Probleme. Wenn sie sonst keine Sorgen hatten, da waren sie in einer glücklichen Lage. Wir schlagen uns mit ganz anderen Fragen herum. Da geht es um die persönlichen Probleme in unserer Familie, bei der Arbeit, um die Gesundheit oder auch um die globalen Themen. Nicht wenige sorgen sich, ob wir Menschen es noch fertig bringen, diese Welt durch immer neue Kriege oder die Zerstörung unserer Lebenswelt zugrunde zu richten. Trotzdem sollten wir deswegen diese sogenannte Sadduzäer-Frage nicht einfach beiseite schieben, denn an ihr wird auch uns heute einiges deutlich. Wir erfahren da nicht nur etwas über das Leben nach dem Tod, sondern wir lernen auch nebenbei, wie Jesus mit unbequemen Fragen umgegangen ist. Das ist für uns durchaus nicht unwichtig, denn Fragen gibt es heute nicht weniger als damals. Gerade wir Christen werden oft von Nichtchristen gefragt nach unserem Glauben. Und wie oft bleiben wir da eine Antwort schuldig? Unser Predigttext zeigt uns in Bezug auf Fragen, dass wir da etwas bei unserem Herrn Christus lernen können. Nämlich zweierlei. Einmal, wie er sich diesen Fragen stellt. Und zum Zweiten, was er ihnen entgegenhält in diesem besonderen Fall. Wir können bei Jesus lernen, wie er sich solchen Fragen stellt. Die Frage der Sadduzäer leuchtet uns auf den ersten Blick nicht so richtig ein. Sie ist nicht ohne weiteres verständlich, aber für die Juden zur Zeit Jesu, selbst für die Juden zur Zeit Jesu, muss sie ein bisschen weit hergeholt erschienen sein. Sie wussten etwas von der Schwagerehe aus dem Gesetz des Mose. Diese Schwagerehe war damals nicht nur in Israel üblich, sondern auch in anderen Nachbarvölkern. Es ging dabei um Folgendes: Wenn ein Mann starb, ohne Kinder zu hinterlassen, dann war sein Bruder verpflichtet, die Witwe zu heiraten. Der erste Sohn aus dieser Ehe sollte den Namen des Verstorbenen tragen und dessen Stamm, dessen Familie fortsetzen. So sollte das Aussterben von Familien verhindert werden. Die Schwagerehe war den Israeliten im Alten Testament geboten. Und am Beispiel von Judas Sohn Onan wird deutlich, dass es Gottes Missfallen erregt hat, wenn jemand sich dieser Pflicht versucht hat zu entziehen. Das alles klingt in unseren Ohren ziemlich ungewöhnlich. Wir sollen das auch nicht unbedingt in unsere Ehevorstellungen übernehmen und damit vergleichen. Es war damals eine andere Zeit, eine Zeit, in der die Eltern ihre Kinder verheiratet haben, manchmal ohne ihre Zustimmung einzuholen. Das können wir uns heute kaum vorstellen. Die Frage der Sadduzäer geht nun von einer solchen Schwagerehe aus. Wie wird es nach der Auferstehung sein, fragt man. Wem gehört dann die Frau, dem ersten oder dem zweiten Bruder? Und um die Sache auf die Spitze zu treiben, wählt man ein absurdes Beispiel. Wie ist das bei 7 Brüdern nacheinander? Wem gehört die Frau nach der 6. Schwagerehe? Der Fall ist höchst unwahrscheinlich. Aber warum stellt man dann eine solche Frage? Die Frage soll offenbar provozieren. Sie soll die Sache ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Man will Jesus bloßstellen. Doch sehen wir uns zunächst einmal die Fragesteller selbst etwas näher an. Die Sadduzäer kommen im Neuen Testament etwas seltener vor als ihre Gegner, die Pharisäer, ihre Konkurrenten. Die Pharisäer gibt es genauso wie die Sadduzäer etwa seit dem 2. Jahrhundert vor Christus in Israel als eine parteiähnliche Gruppierung. Die Sadduzäer stellten die politisch einflussreiche Führungsschicht in Israel. Ihren Namen leiteten sie ab von dem Priester Zadok, der zur Zeit Salomos hoher Priester war. Sie stammten aus den alten Priester- und Adelsfamilien und sie waren der modernen griechischen, hellenistischen Gedankenwelt sehr aufgeschlossen. Sie lehnten deshalb die Auferstehung ab, weil sie sie unvernünftig fanden. Sie meinten auch, in den ältesten Texten des Alten Testaments, etwa in den 5 Büchern Mose, sei davon noch gar nicht die Rede gewesen, sondern das sei eine spätere Erfindung, die erst in den späten Schriften vorkommt. Eine Auffassung, die heute bei vielen evangelischen Theologen weit verbreitet ist. Jesus kennt diese Sadduzäer. Er weiß um ihre skeptische Ablehnung der Auferstehung. Er bemerkt auch ihre Absicht, die ganze Sache ins Lächerliche zu ziehen. Doch er schiebt die Frage nicht einfach vom Tisch, sondern er antwortet, obwohl er doch sonst auch manchmal geschwiegen hat, etwa vor Pilatus oder vor Herodes. Warum antwortet er hier? Vielleicht liegt es daran, dass er merkt, dass hinter dieser spitzen Frage doch ein echtes Problem für die Sadduzäer steckt. Er kann schließlich ins Herz sehen. Und vielleicht hat er auch die vielen Zuhörer im Blick, die da herumstehen und die zuhören bei dieser Frage und seiner Antwort. Wir können daraus einiges lernen. Zuerst einmal, dass wir solchen Fragen nicht ausweichen sollen, selbst wenn sie herausfordernd klingen. Wir sollen den Mut haben, Jesus ermuntert uns an anderer Stelle in den Evangelien, wenn sie euch führen werden in ihre Synagogen und vor die Obrigkeit und vor die Mächtigen, so sagt nicht, wie oder was, so sorgt nicht, wie oder was ihr antworten sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur selben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und diesen Heiligen Geist, um den dürfen wir bitten. Dann brauchen wir keine Angst zu haben. Als Christen müssen wir allezeit bereit sein zur Verantwortung für unseren Glauben. So sagt es der Apostel Petrus seinen Gemeinden, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Sich zu verantworten heißt aber auch, selbst solchen Fragen nicht aus dem Weg zu gehen, die gar nicht unbedingt ins Zentrum des Glaubens führen. Die Frage der Sadduzäer ist eine solche Nebenfrage. Es geht ihnen nicht wirklich um das Wie der Auferstehung. Sie möchten bloß ein bisschen diskutieren mit Jesus, ob denn die Auferstehung überhaupt möglich ist. Jesus übergeht selbst diese Frage nicht, obwohl sie im Vorfeld des christlichen Glaubens anzusiedeln ist. Er lässt auch diese Nebenfrage nicht einfach offen, sondern geht darauf ein. Er nutzt die Chance zu einer Belehrung und Richtigstellung. Wie oft lassen wir solche Chancen ungenutzt? Und der Herr Christus nutzt diese Chance sehr geschickt. Das können wir uns bei ihm abschauen. Er setzt bei dem an, was die Sadduzäer selbst glauben und worauf sie sich berufen, nämlich bei den 5 Büchern Mose, die bei ihnen im hohen Ansehen standen. Und Jesus sagt, dort ist offensichtlich auch schon von der Auferstehung die Rede oder sie ist vorausgesetzt, wenn von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs die Rede ist. Wir können daraus lernen, dass wir unsere Gegner an ihrem weltanschaulichen Standort abholen, dort, wo sie gerade stehen in ihrem Denken. Wir sollen ihnen dabei das Umdenken erleichtern. Wir können heute von niemandem erwarten, dass er einfach so uns abnimmt, dass wir sagen, dass Gott die Welt geschaffen hat in 6 Tagen. Aber wir können ihm zeigen, dass seine Vorstellung von einer allmählichen Entwicklung letzten Endes auch nicht mit wissenschaftlichen Mitteln bewiesen werden kann, sondern geglaubt werden muss. Das wird auf die Dauer nicht alles sein, was wir zu sagen haben, aber für den Anfang ist das schon mal ein Anstoß zum Nachdenken. Und noch etwas können wir bei Herrn Christus lernen, er schlägt die Sadduzäer mit ihren eigenen Waffen. Sie führen die Heilige Schrift an. Sie meinen, einen Widerspruch gefunden zu haben, sollte Gott Gebote und Anordnungen erlassen haben, die nicht bis ins Letzte durchdacht sind. Gott kann doch seinem Volk nicht die Schwagerehe gebieten, wenn gar nicht geklärt ist, wem dann die Frau in der Ewigkeit gehört. Der Herr Christus hält diesem Schriftargument der Sadduzäer ein anderes Schriftargument entgegen. So hat er es immer wieder gemacht, denken wir etwa an die Versuchung in der Wüste. Da schlägt er den Teufel mit seinem dreimaligen, wiederum steht auch geschrieben. Er lenkt den Blick von einem isolierten Vers auf den Zusammenhang der ganzen Bibel. Scheinbar schwer verständliche, dunkle Stellen werden durch andere, klare, helle Stellen ausgelegt und erklärt. Die Stelle, die Jesus als Beweis für die Auferstehung anführt, bereitet uns dann allerdings doch ein Problem. Zum einen ist da auf den ersten Blick doch gar nicht von Auferstehung die Rede. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. So stellte sich Gott dem Mose vor, als er an den brennenden Busch herantrat. Was hat das mit Auferstehung zu tun? Hier nimmt uns der Herr in seine Schule. Er sieht tiefer als wir. Wir mit unserem beschränkten Verstand sind oft sehr oberflächlich. Unser Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein lebendiger Gott. Wenn er aber sagt, dass er der Gott Abrahams ist, obwohl Abraham damals schon lange tot war, dann muss Abraham noch leben. Er muss noch vorhanden sein, er muss noch existieren und kann sich nicht einfach in nichts aufgelöst haben. Deshalb wird er auch mit allen Toten auferstehen. So einfach ist Gottes Logik manchmal. Wir müssen uns nur daran gewöhnen, dass wir uns ihr geschlagen geben und nicht meinen, es besser wissen zu wollen. In dieser Antwort Jesu steckt aber noch ein zweites Problem. Zu wem ist denn das eigentlich gesagt? Doch zuerst zu Mose am brennenden Busch. Wie kommt Jesus dann dazu zu sagen, was euch gesagt ist? Auch hier sieht unser Herr mehr als wir. Dieser Satz am brennenden Busch, ja, jede Bibelstelle hat nicht nur für die Sadduzäer, sondern auch für uns eine bleibende Bedeutung. Der Satz will uns etwas sagen. Was er uns sagen will, das muss nicht unbedingt das Gleiche sein wie damals bei Mose. Aber jede Bibelstelle hat einen bleibenden Sinn. Wir sollen die Heilige Schrift in allen ihren Teilen ernst nehmen und sehen, was uns die verschiedenen Stellen zu sagen haben. Wir haben bisher gesehen, liebe Brüder und Schwestern, dass Jesus auf die Frage der Sadduzäer eingeht, dass er geschickt sie beim Wort nimmt und sie von der Oberfläche in die Tiefe führt. Das alles sind Umgangsformen, die heute auch bei Nichtchristen beliebt sind und hoch im Kurs stehen. Den anderen ernst nehmen, ihn zu verstehen versuchen, das wird heute groß geschrieben. Unser Herr Christus bleibt aber nicht dabei stehen. Er erteilt auch, wo nötig, eine Korrektur, eine Zurechtweisung. Das wird heute gern überhört. Mit seinem "Ihr irrt euch und kennt die Schrift nicht" weist er den Zweifel der Sadduzäer zurück. Er hält ihnen eine Auferstehungspredigt. Und diese Auferstehungspredigt besteht aus zwei Sätzen. Darum soll es im zweiten Teil unserer Predigt gehen, was Jesus den Sadduzäern antwortet. "Ihr irrt euch", sagt er als erstes. Das heißt, Jesus bekennt sich klar zur leiblichen Auferstehung aller Menschen. Er teilt die Zweifel seiner Gegner nicht. Es wird eine Auferstehung geben, weil Gott nicht ein Gott der Toten ist, sondern den Menschen als lebendiges Gegenüber für sich geschaffen hat. Deshalb wird der Mensch nicht einfach im Nichts verschwinden. Er wird bleiben, auch nach seinem irdischen Tod. Jesus drückt sich also nicht um die Stellungnahme herum, wie wir es manchmal tun, sondern dazu muss man den Zeitpunkt dieses Gesprächs noch mit einbeziehen und im Blick behalten. Wenige Tage später zieht Jesus in Jerusalem ein und die letzte Etappe seines Leidensweges beginnt. Am Ende dieses Weges zeigt er, dass er als Gottes Sohn nicht nur theoretisch über Auferstehung diskutieren kann, wie es die Sadduzäer gern getan haben. Nein, er schafft neue Tatsachen. Er selbst steht aus dem Grab wieder auf und wird damit zum Vorbild, zum Prototyp, zum Erstling der Auferstehung. Damit fegt er alle theoretischen Spekulationen vom Tisch. In unserem Gespräch mit den Sadduzäern hält er sich noch zurück. Er hat in seinen Erdentagen oft genug über seine Auferstehung gesprochen, aber selbst seine Jünger haben ihn nicht so richtig verstanden damit. Noch viel weniger seine Gegner. Die Sadduzäer werden noch merken, woran sie mit ihm sind. Theoretische Beweise hätten sie auch damals nicht überzeugt. Das konnten nur Tatsachen sein, die sie zum Umdenken brachten. Wie gut sind wir doch dran, liebe Brüder und Schwestern, die wir diese Tatsachen viel besser kennen als die Sadduzäer. Wie viel leichter muss es uns sein, an die Auferstehung zu glauben, nachdem der Herr Christus am Ostermorgen sein Exempel statuiert hat und uns dies durch seine Zeugen mitteilen lassen hat, wie wir es heute im Evangelium beispielsweise gehört haben. Aber der Herr hält nicht nur fest, dass wir auferstehen werden, sondern er sagt auch etwas dazu, wie das Leben aus der Auferstehung aussehen wird. In der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Das wird vielleicht gerade Eheleute nicht besonders erfreuen, sondern eher traurig stimmen. Soll man dann sich nicht mehr lieb haben dürfen? Wie soll ein Leben ohne Ehe aussehen, fragt man sich, wenn man verheiratet sein durfte. Aber auch das ist wieder zu menschlich gedacht. Wir dürfen die Ewigkeit nicht mit unseren Maßstäben messen. Niemand muss Angst davor haben, dass er dort ärmer sein wird als hier. Gott will Eheleute nicht auseinanderreißen in der Ewigkeit, sondern er will sie auf neue Weise miteinander verbinden. Wir werden sein wie die Engel, sagt Jesus. Die Engel empfinden das Fehlen der Ehe offenbar nicht als Verlust. Und wir werden dann bei Gott sein. Alle unsere irdischen Bindungen, die immer von Freude und Leid geprägt sind, sollen dann überstrahlt werden von der überschwänglichen Freude, bei unserem Gott zu sein. Der Auferstehungszweifel der Sadduzäer kommt also daher, dass sie zu sehr unsere heutigen Zustände mit der Ewigkeit vergleichen und darauf schließen. Bis heute führen solche Trugschlüsse immer wieder zu Zweifeln an der Auferstehung. In der Beziehung sollen wir unsere Fantasie Zügel anlegen. Jedenfalls sofern uns der Herr Christus nicht selbst an seinem Beispiel mehr zeigt. Und das tut er. Schließlich hat er noch 40 Tage nach seiner Auferstehung auf dieser Erde gelebt und seine Jünger konnten seinen Auferstehungsleib sehen. Ja, sie durften ihn sogar anfassen. Aber er war besonders. Er konnte, wie wir es im Evangelium heute gehört haben, durch Mauern gehen. Er konnte durch verschlossene Türen gehen. Und Trotzdem haben seine Jünger diesen Leib wiedererkannt. Sie haben seine Nägelmale sehen können und ihn berühren dürfen. Damit dürfen wir uns trösten gegenüber allen Zweifeln, die unsere Vernunft immer wieder anführt, um uns die Auferstehung fraglich zu machen. Wir wollen uns im Glauben an unseren Herrn halten und seinem Beispiel nachfolgen. Das möge Gott, der Herr, uns schenken, nicht nur, dass wir auferstehen, sondern dass wir bei ihm sein werden und ihn schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.